Hello, hello. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge zum Thema Selbstfürsorge bzw. Self-Care. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben solltet, checkt doch gerne erstmal den aus. Das ist einfach die vorherige Folge. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören.
Du hörst Chaos und Struktur, den Podcast über Freiberuflichkeit, kreatives Arbeiten und Schreiben. Ich bin Tabea Farnbacher.
Und ich bin Svenja Gräfen und wir sprechen hier über Homeoffice und Bühne, Bürokratie und Inspiration und über Erfolg und Existenzangst.
Du hast ja ein Buch über Selfcare geschrieben. und ja, geht's dir auch so wie ihr? Also kannst du das so nachempfinden?
Ganz, ganz entspannte Überleitung. genau, ja, also ganz kurz vielleicht dazu. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Radikale Selbstfürsorge jetzt. Eine feministische Perspektive und es erscheint im April bei Eden Books. Während wir diese Folge aufnehmen, ist es noch nicht erschienen, aber wenn diese Folge veröffentlicht wird, wird es auch schon veröffentlicht sein. ja, Druck, ein Vorbild zu sein. Also erstmal, ich habe so drüber nachgedacht und eigentlich hat mich Self-Care oder die Beschäftigung damit und auch die Auseinandersetzung mit mir selbst überhaupt erst angestoßen, dass ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben. So. Und in der Zeit, in der, also ich habe letztes Jahr im Januar angefangen es zu schreiben, also noch so vor Lockdown und der Pandemie, bevor es so richtig losging. Und irgendwann war dann eben klar, okay, jetzt muss das Thema auch irgendwie mit rein. Aber zu der Zeit, als ich eben ja angefangen habe, daran zu schreiben, bin ich schon auch, oder war ich noch in so einem sehr selbstfürsorglichen, in einer sehr selbstfürsorglichen Routine mit mir selbst, wenn ich das so sagen kann. Also ich hatte vorher so ein dreimonatiges Aufenthaltsstipendium, in dem ich wenig geschrieben habe, nur so ein paar Auftragstexte und ansonsten einfach unglaublich viel gelesen habe, unglaublich viele Podcasts gehört habe und mich unglaublich viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe. So. Und daraus entsprang unter anderem auch so die Idee, dieses Buch zu schreiben. Und trotzdem kam dann aber immer wieder so die Phase oder immer wieder so das Ding, dass ich dachte, ach du Scheiße, wer bin ich überhaupt, darüber zu schreiben? Und ich habe doch selber überhaupt gar keine Ahnung oder viel zu wenig Ahnung vom Thema. Ich bin überhaupt keine Expertin. Ich bin keine Psychologin, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Ärztin, ich bin kein Coach. Ich bin einfach nur eine Person, die irgendwie komische Sachen macht. Hä? Was will ich jetzt mit diesem Buch irgendwie, was bilde ich mir ein, so nach dem Motto? Und dann habe ich mich aber auch immer wieder daran erinnert, das ist halt basically, worum es mir geht oder worum es mir beim Schreiben auch ging, dass es eben nicht so ein weiteres Buch ist von einer Person, die es irgendwie geblickt hat und die jetzt alles immer richtig macht und die eben die totale Self-Care-Expertin ist. Es ist halt auch einfach nicht so, dass also dieser Punkt existiert nicht. Es gibt nicht den Punkt, ab dem man es perfekt kann und ab dem dann alles gut ist. So ist es halt eher. Es geht halt viel eher darum, so einen Weg zu finden, damit umzugehen, auch wenn man sich mal nicht so gut fühlt oder sich eben in jeder möglichen Situation für sich selbst da zu sein. Mhm. Und jetzt die Endphase, also die letzten 3 Monate, weil das auch alles relativ schnell ging dann mit Verlag und Veröffentlichungsdatum und so, waren halt so das Gegenteil von einer Zeit, in der ich mich super viel um mich selbst gekümmert habe oder super gut. Mhm. So, also ich, wo wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen haben, dass wir beide gerade in so sehr stressigen Phasen sind, so ein bisschen on the edge irgendwie. Wo ich mir dann jetzt auch wieder denke, ach du Kacke, jetzt kommt dieses Buch raus und ich werde auch darüber sprechen müssen, so um es irgendwie zu promoten und so. Aber ich bin gerade einfach, ich bin auch nur ein kleines Würmchen eigentlich. Und ich habe das gerade einfach alles nicht, ich habe mich nicht gut um mich selbst gekümmert, einfach weil ich zu viel gearbeitet habe. Mhm. Nicht nur am Buch, sondern auch an den ganzen anderen Projekten, die irgendwie so anstanden. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, auch irgendwie Teil des Prozesses, dass halt solche Phasen trotzdem auch immer wieder kommen werden. So, weil es einfach nichts ist, was man lernt wie eine neue Sprache und irgendwann beherrscht man es. So, es ist halt was, es gibt keinen Endpunkt.
Um jetzt in dem Bild zu bleiben, ist es vielleicht aber trotzdem so, dass man irgendwann ein Gefühl für die Grammatik der Sprache hat und was einen sinnhaften Satz ergibt und was nicht. Und ich durfte ja in dein Buch reinschauen und ich finde, du bist wirklich eine Meisterin darin, dich zugänglich zu machen. Also egal, ob du gerade das hinbekommst oder nicht, Self-Care auszuüben, du hast so einen guten Blick dafür, was führt eigentlich dazu, dass ich es gerade nicht einhalte oder welche Gedanken stecken dahinter, wie vielleicht verurteile ich mich gerade selbst oder so. Und ja, das, also ich hatte das Gefühl, das nimmt mir als Leserin auch ein bisschen den Druck raus. Also einfach so, hier, das habe ich verstanden, vielleicht verstehst du es auch bei dir oder vielleicht ist es bei dir anders. Das fand ich voll schön.
Das freut mich voll. Das ist tatsächlich auch so was, was mein Grundgedanke oder was mein Grundziel war mit diesem Buch, dass ich einfach wirklich so diesen erstmal teilen wollte und will, was ich selber irgendwie so gecheckt und gelernt und erfahren habe und eben genau diesen Druck irgendwie so ein Stück weit zu nehmen, der halt auch in so Self-Care-Spaces irgendwie voll oft da ist, finde ich.
Ja, total. Mich hat interessiert, du schreibst ja auch darüber, weiß ich nicht, was Self-Care sein kann und dass das eben für verschiedene Menschen was Unterschiedliches ist und auch in verschiedenen Situationen. Und ich habe mich gefragt, ob es so aus deiner Sicht Dinge gibt, die ganz sicher nie Self-Care sein können. Also vielleicht sowas wie Alkohol trinken oder keine Ahnung.
Ja, also eigentlich, ich finde es eigentlich schwierig, weil ich nicht so differenzieren will zwischen, okay, das ist jetzt gute Self-Care, das ist schlechte Self-Care. So eine Person, die meditiert, irgendwie sehr vorbildlich und da guckt jemand Netflix so und das ist dann überhaupt gar nicht gut. es ist halt erstens total individuell abhängig von der Person, die man ist, aber auch abhängig von verschiedenen Situationen. So, keine Ahnung, vielleicht ist jetzt gerade in dieser Pandemiezeit Selfcare was komplett anderes für mich, als es ohne Pandemie wäre. Mhm. Oder so auch grundsätzlich, so für mich ist es zum Beispiel Selfcare, Zeit mit mir allein zu verbringen, so alleine zu sein. Aber ich kenne auch Leute, für die ist das total schlimm. So, und definitiv keine Self-Care. So.
Ja.
Sondern was, wonach sie sich eben viel, viel mieser fühlen als vorher. Also im Grunde würde ich sagen, so alles, was ich mache und wonach ich mich nicht schlechter fühle und womit ich niemandem schade, ist Self-Care. So, niemandem inklusive mir selbst. Und deswegen gehört für mich zum Beispiel auch definitiv Alkohol nicht dazu. Also Alkohol ist definitiv keine Self-Care. Ich habe ja tatsächlich auch aufgehört zu trinken vor, ich habe heute Morgen noch in die App geschaut, ich glaube 502 Tagen. Also ich würde nie jemandem einen Tipp geben, so hey, wenn es dir schlecht geht, betrink dich doch einfach mal ordentlich. So, it's not gonna help, so auf lange Sicht vor allem. Aber letztlich muss es halt jede Person für sich selbst entscheiden. So was. Ich habe irgendwann auch mal so überlegt, okay, wenn es jemanden gibt, der oder die einfach richtig doll auf Whisky steht und keine Ahnung, geschmacklich irgendwie voll drauf abfährt und einmal im Monat so ein Whisky-Ritual hat und wirklich so genüsslich ein Gläschen nippt.
Mm.
Maybe that's self-care. Für mich so definitiv nicht. Und grundsätzlich ist ja auch der Konsum von kleinen Mengen Alkohol einfach nicht gut. Aber das ist ein großes, weites Feld, das wir vielleicht wann anders nochmal detaillierter besprechen.
Ja, voll. Ich habe auch gerade daran gedacht, dass auch so vermeintlich positive Tätigkeiten, wie zum Beispiel Yoga, was für mich so eine der Self-Care-Praktiken ist. Und ich mache auch gerne selber Yoga, aber ich merke an manchen Tagen, wenn ich so ungnädig mit mir bin oder zu ehrgeizig und mein Körper kann was nicht, was er sonst kann, dann fordere ich den zu sehr. Und ich finde, dann ist es zum Beispiel auch keine Self-Care mehr, wenn ich mir fast den Rücken verrenke bei meinem herabschauenden Hund, nur um jetzt dringend was Gutes zu tun.
Ja, nee, es ist halt wirklich, also ja, vielleicht auch so eine Art zu existieren oder so eine Art mit sich selbst umzugehen und da dann halt auch fürsorglich zu sein im Sinne von, okay, heute geht es offensichtlich nicht, aber es ist nicht schlimm. So, ich muss mich dafür jetzt nicht selbst hassen. Dann höre ich halt auf, dann mache ich was anderes. Und wenn ich mich auf die Couch hau und irgendwie Netflix schaue, so.
Ja. Ja, deshalb klang das, was Mali gesagt hat, über diese Selbstvergebung auch voll in mir an.
Ja.
Weil das ja was ist, also machen wir uns nichts vor, was immer wieder nötig sein wird. Also ich werde mich immer wieder in meinem Leben verurteilen und ich glaube, es ist viel sinnvoller zu lernen, mir zu vergeben, als zu versuchen aufzuhören, mich zu verurteilen.
Ja, und also das kannst du ja ewig weiterführen so. Und auch wenn du dich dann wieder dabei erwischst, wie du dich verurteilst, dir dann auch dafür zu vergeben so und nicht zu sagen, ja. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder in diesen alten Mustern drin, habe mich schon wieder so gejudged. So, nee, einfach da auch irgendwie gentle zu bleiben oder in so eine Sanftheit irgendwie zurückzukehren.
Was ein bisschen daran anschließt, ist für mich auch so, also ich finde, zwei Begriffe werden auf Instagram oft zusammen verwendet, nämlich Self-Care und Self-Love. Würdest du sagen, da ist ein Unterschied zwischen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein Unterschied zwischen, obwohl es natürlich irgendwie zusammenhängt. Aber ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass sobald ich irgendwie eine Self-Care-Tätigkeit oder was, was uns halt so als Self-Care verkauft wird, anwende, dass ich mich dadurch automatisch selbst liebe. So was Marley ja auch sagt, irgendwie man kann irgendwie ein Schaumbad nehmen und sich selbst dabei die ganze Zeit hassen. Das ist beides ein Prozess, würde ich sagen. Und ich kann auf jeden Fall dadurch, dass ich mich eben gut um mich selbst kümmere, dafür sorgen, dass ich nicht nur mehr Selbstvertrauen auch einfach gewinne, mehr Selbstbewusstsein, sondern ich kann dadurch schon auch mehr Selbstliebe so mir entgegenbringen oder mehr Wertschätzung vielleicht auch erstmal. Einfach durch dieses nachsichtiger mit sich umgehen und durch dieses sich selbst verzeihen und sanfter zu sich sein und so.
Voll, und es geht natürlich auch andersrum, in dem Sinne, dass wenn ich mich mehr selbst liebe, dass ich dann vielleicht auch dazu bereit bin, mehr Selbstfürsorge auszuüben.
Ja.
Also im positivsten Sinne wäre es im schönsten Sinne wäre es eine Positivspirale. Mhm. Etwas, das sich gegenseitig verstärkt.
Aber ich habe das Gefühl, dass dann Self-Care vielleicht sogar noch eher der Schlüssel sein kann zu mehr Self-Love. Mhm. weil mir zum Beispiel fällt es auch leicht, erstmal so über den Körper einen Zugang zu finden. Also ich weiß nicht, oder ich glaube, das war auch ein großer Teil so des Prozesses, der bei mir, also natürlich längst noch nicht abgeschlossen ist, aber der zum Beispiel angefangen hat auch damit, dass ich aufgehört habe zu rauchen vor ein paar Jahren, dass ich herausgefunden habe, dass ich kein Gluten vertrage und so ein bisschen so an meiner Ernährung rumgefeilt habe. Nicht in so einem Sinne von, oh, ich muss da jetzt irgendwas optimieren, sondern ich schaue einfach, was ich brauche und was mir gut tut und womit ich mich irgendwie gut fühle. Dann habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken und so. Und über dieses Körperliche oder mich um meine körperlichen Bedürfnisse zu kümmern, konnte irgendwie so dieser Prozess auch angestoßen werden, dass ich mich auch um alles Weitere kümmere. Also ich glaube, es ist leichter, mit so Self-Care-Sachen anzufangen und darüber zu Selbstliebe zu finden, als zu sagen, okay, ab heute liebe ich mich selbst einfach, no matter what. Weil das ist halt einfach nicht so ein Schalter, den man umlegen kann.
Stimmt voll. Das mit dem Körper, was du sagst, erinnert mich richtig an einen Satz, den du geschrieben hast, der richtig so in mir angeklungen ist. Und zwar, dass man die eigenen Gefühle wirklich fühlen und nicht nur denken soll. Weil ich so dachte, fuck, das mache ich so oft. Also ich sage mir dann so, ja, ich bin jetzt traurig, aber ich beschäftige mich gar nicht wirklich damit, wie sich das anfühlt für mich, traurig zu sein.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du dafür so Tipps hast, wie das besser gelingen kann, wie man so ein bisschen vom Kopf ins Bauchgefühl kommt.
Naja, auch da ist es wieder so ein bisschen schwierig, weil ne, ich ja einfach auch keine Psychologin bin. Und ich glaube, das halt auch für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben zum Beispiel oder eben eine Traumaerfahrung auch schwierig sein kann, weil da bestimmte Gefühle ja nicht ohne Grund verdrängt werden und generell werden Gefühle ja nicht ohne Grund verdrängt. Aber zum Teil halt auch einfach, weil uns so gesellschaftlich eingebläut wird, dass bestimmte Gefühle halt nicht gut sind. Ne? Also alles, was wir so als negative Gefühle kennen, irgendwie Wut und auch Traurigkeit, Einsamkeit, Trauer, alles, was halt irgendwie, was natürlich auch nicht angenehm ist. So. Aber das einfach deswegen zu vermeiden, ist halt einfach nicht die Lösung. Und so wirkliche Tipps, wie man da irgendwie ja, mehr ins Fühlen reinkommt. Also was allein schon total gut ist, ist das einfach so zu merken, was du jetzt gerade eben auch gesagt hast, so zu merken, oh, okay, ich denke dieses Gefühl gerade oder ich identifiziere mich auch total krass mit diesem Gefühl. Allein schon dadurch, dass ich sage, ich bin traurig. Das wird ja auch in der Psychologie, glaube ich, total oft gesagt, dass dadurch halt eine krasse Überidentifikation stattfindet, dass man eben nicht sagt, ich fühle mich traurig oder ich empfinde Wut oder sowas, sondern dass man das halt immer ist. Es füllt einen dann total aus und es ist kein Raum mehr für was anderes, für ein anderes Gefühl.
Ja, stimmt. Das ist wenig ambivalent, ja.
Ja, was es halt auch total schwierig macht, weil es einfach super häufig vorkommt, dass man verschiedene Gefühle zur selben Zeit empfindet oder dass man vielleicht grundsätzlich gerade in einer guten Phase ist und irgendwie sich entspannt fühlt und auf einmal ist man dann aber doch traurig. So, und dadurch wird es dann so total so, hä, das kann doch gar nicht sein.
Ja, ich nehme an mir selbst oft wahr, dass ich auch unangenehme Gefühle als viel drängender empfinde. Also wenn ich gut gelaunt bin, dann lasse ich das einfach so stehen und freue mich darüber, aber ich setze mich ja nie hin und sage so, okay, jetzt muss ich aber mal gründen, warum ich so gut gelaunt bin.
Ja.
Und das mache ich eigentlich nur bei meinen unangenehmen Gefühlen. Anstatt dann da auch vielleicht so mit dem Flow mitzugehen, den die vorgeben. Also zu sagen, hey, ich hinterfrag dich jetzt nicht, liebe Traurigkeit, ich nehme dich mit ins Bett und wir lesen ein Buch oder so.
Ja, genau. Oder ja, ich lasse es halt einfach irgendwie so raus, weil the only way out is through, wie es so schön heißt. So, es bringt halt, also es beseitigt dieses unangenehme Gefühl halt nicht, wenn ich einfach auf Teufel komm raus, versuche es zu verdrängen oder mir denke, ich muss mich eigentlich anders fühlen, so, weil das ist halt auch einfach nicht möglich. Es gibt halt immer nur das Gefühl, was gerade gefühlt wird oder was halt gerade da ist.
Hm.
Und ja, also ich weiß nicht, was auf jeden Fall helfen kann dabei, ist Therapie, Körperarbeit aber auch. Auch sowas, ja, einfach Bewegung, Tanzen, Sport, Atemübungen, alles, was so überhaupt für ein Körpergefühl sorgt. Also was, ja, so ganz platt gesagt, was dafür sorgt, dass man spürt, ah, okay, ich habe einen Körper so und da passieren irgendwie gerade Dinge, so einen Zugang irgendwie zum Körper gibt.
Ey, mega. Ich habe zum Beispiel durch Yoga voll gelernt, ich habe ganz oft so im unteren Rücken Rückenschmerzen. Und dadurch, dass so in Yoga-Videos dann manchmal gesagt wird, spanne deinen Bauch an, um deinen unteren Rücken zu schützen oder so verschiedene Sachen, nehme die oder die Haltung ein, merke ich das manchmal einfach im Alltag, okay, ich habe die und die Schmerzen, jetzt bewege ich mich mal kurz anders und schon ist es besser. Und das ist auch so ein, das sind so Skills, die hatte ich vorher gar nicht.
Ja, ja, und das ist ja auch was, also es hängt ja auch alles zusammen. So, wenn ich körperlich, wenn es irgendwo zwickt, so, dann I don't know. Also ich will jetzt nicht sagen, so wenn du Rückenschmerzen hast, dann hast du auf jeden Fall, dann geht mental und psychisch bei dir gerade das und das ab. So. Aber also es hängt schon alles zusammen, ja. Und sich einfach das so bewusst zu machen, dass alle Gefühle einfach irgendwie, oder dass kein Gefühl grundlos da ist, dass alle Gefühle irgendwie gefühlt werden wollen und müssen und vor allen Dingen auch vorübergehen. So, alle Gefühle sind einfach temporär und danach kommt ein neues. Und auch wenn es halt mal unangenehm ist, sich da irgendwie durchzumanövrieren, zeigt dann ja am Ende auch, okay, ich kann das auch aushalten. So.
Voll. Oft wird ja über Self-Care auch im Rahmen von politischen Accounts oder Bewegungen gesprochen. Würdest du sagen, dass es Self-Care braucht, um politischen Protest langfristig ausüben zu können?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass es Self-Care braucht, um egal was langfristig ausüben zu können. Also logischerweise dann auch politischer Aktivismus.
Hm.
Was ich aber beobachtet habe oder auch selbst erlebt habe, ist, dass es halt gerade in solchen in dem Bereich irgendwie, dass man da dazu neigt, sich das überhaupt gar nicht erst zu erlauben oder zu denken, das ist was, was schlecht ist oder was dann nicht zum Aktivismus irgendwie passt. Also ich hab ja meine Bachelorarbeit damals zu Netzfeminismus geschrieben, also zu Netzfeminismus geforscht und schon da war irgendwie so klar, dass es eben was ist, was total auslaugt, was total anstrengend ist, weil die Personen, die feministisch aktiv sind, ob jetzt im Netz oder anders, meistens ja auch selbst betroffen sind von der Diskriminierung, gegen die sie ankämpfen.
Mhm.
Und trotzdem, also es ist ja so eine Doppelbelastung und trotzdem kriegt man da aber total schnell das Gefühl, noch nicht genug zu tun, noch nicht aktiv genug zu sein, weil sich halt auch einfach in der Gesellschaft nichts verändert oder es halt nur sehr, sehr langsam irgendwie Veränderungen gibt. Und dadurch entwickelt sich dann so ein schlechtes Gewissen und man denkt, ah, es ist jetzt auf jeden Fall was total, was uns nicht weiterbringt, was total egoistisch und egozentrisch ist, wenn ich mich jetzt um mich selbst kümmere, so während irgendwie die Welt brennt.
Ja.
Und dazu kommt auch noch, wenn man sich ernsthaft eben mit Intersektionalität auch auseinandersetzt, dann findet ja auch eine Sensibilisierung statt, auch für Diskriminierungsformen, von denen man jetzt nicht selbst betroffen ist. Und auch dadurch entsteht dann der Eindruck so, okay, ich kann mich nicht selbst centern, sondern ich muss jetzt irgendwie solidarisch sein und ein Ally sein. Und wie schon gesagt, die Welt brennt so. Ich kann jetzt nicht irgendwie hier Self-Care machen.
Mhm.
Dabei ist eben so eine radikale Selbstfürsorge eben durchaus auch politisch, beziehungsweise kann Teil von politischem Aktivismus sein.
Ja.
Nicht nur so im Sinne von das Private ist politisch. Es gibt so das berühmte Zitat von Audre Lorde über Self-Care aus den 80ern, sodass es eben ein politischer Kampfakt ist. Und schon in den 60ern wurde radikale Self-Care eben als politisch verstanden, auch von AktivistInnen der afroamerikanischen BürgerInnenrechtsbewegung. Also da auch nochmal ganz besonders, weil Menschen, die von Rassismus und auch von Klassismus oder von Armut eben betroffen sind, einen völlig unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben.
Ja.
Und also hatten und haben, wie Covid-19 ja jetzt gerade auch zeigt. Und Angela Davis zum Beispiel, die auch mal bei der Black Panther-Bewegung dabei war, die hat vor ein paar Jahren in einem Interview mal gesagt, so, practicing radical self-care means we're able to bring our entire selves into the movement.
Mhm.
Also nicht nur so im Sinne von, sich selbst vor so einem Activist-Burnout zu schützen, sondern auch einfach, um wirklich ganz anwesend zu sein oder
ja,
sich halt wirklich einbringen zu können. Und ich habe das Gefühl, das geht halt oft unter, weil oft so getan wird, als wäre Selfcare so eine Erfindung der Wellness-Industrie oder von Gwyneth Paltrow oder so. Aber ich habe auch gelesen, dass, also ich habe den Text nicht gelesen tatsächlich, aber ich habe gelesen, dass Foucault auch Anfang der 80er über Selfcare geschrieben hat, basically. Und dass es halt im Grunde zurückgeht bis zu den alten Griechen. So ist Sokrates und Plato, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und dass eben Care oder Fürsorge damals verstanden wurde, eben auch nicht nur als sich selbst am Leben halten durch Nahrung, Schlaf, Wasser, so, sondern auch sowas wie Meditation, Gebet, Bildung, Bewegung, Kultur, eben so dieses Nährende auch für die Seele, so to say.
Ich finde dieses Zitat von Angela Davis so toll, weil das so, ich finde, wenn man Selfcare ausübt und gerade auch so mit sich in Berührung ist, dann ist es viel leichter, mit all den eigenen Emotionen auch anwesend zu sein. Also ich merke, dass wenn ich gerade nicht so gut in Kontakt mit mir selbst bin und nicht so gut auf mich aufpasse, dass ich viel mehr dazu neige, Sachen wegzuschieben oder in Kommunikation ängstlich zu sein und dann mich auf einmal zu verhaspeln zum Beispiel.
Mhm.
Weil ich denke, nee, so kannst du das nicht sagen. Und weil ich mich die ganze Zeit so verurteile, bin ich gar nicht so sehr im Moment.
Ja.
Und ermögliche anderen auch nicht, mich voll zu sehen, auch nicht in meinem Engagement. Und ja, das finde ich voll, voll wichtig.
Ja.
Und auch, ich muss auch sagen, ich finde es als weiße Person auch wichtig, weil ich glaube, dass dieses grundsätzlich mit sich in Austausch zu stehen und sich um sich selbst zu kümmern, ermöglicht, dass man nicht auf Menschen, die einen kritisieren, die ganzen eigenen Struggles auslagert.
Ja.
Also wenn mir eine POC sagt, ey, du hast dich gerade rassistisch verhalten, dann sollte ich mich entschuldigen und mich zurückziehen und selbstfürsorglich das irgendwie mit mir aufarbeiten, anstatt so in so einem halben Angst-Move das auf die Person auszulagern, dass die mir jetzt alles erklären und beweisen muss und so.
Voll, ich habe auch nicht nur das Gefühl, also ich denke auf jeden Fall, dass das zusammenhängt. Und ich schreibe darüber auch in einem Kapitel vom Buch, dass das eben, ja, dass das total, also ich finde, das ist total wichtig einfach für gesellschaftlichen Wandel, dass sich Personen um sich selbst kümmern, sich mit sich selbst auseinandersetzen und ja, wir auch einfach einen anderen Umgang mit Kritik wiederfinden,
ja,
weil Kritik halt nicht dich als Person komplett in Frage stellt oder sagt, du bist scheiße, sondern es bezieht sich halt auf was du getan hast oder was du gesagt hast und was du verändern kannst, wo du dazu lernen kannst und genau, die Bereitschaft dazu ist halt viel, viel eher da, wenn ich selbst irgendwie mit mir sozusagen im Reinen bin, im Sinne von, ich verurteile mich nicht zu krass oder ich bin nicht in dieser Denke drin, dass, okay, ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein, ich muss alles immer schon wissen, so, weil das ist eh nicht möglich. Das ist einfach keiner Person auf dieser Welt möglich, immer alles auf dem Schirm zu haben. Und ich habe aber das Gefühl, dass das halt super häufig dafür sorgt, dass Leute in so eine krasse Widerstand-Abwehrhaltung gehen, sobald sie halt auf irgendwas angesprochen werden, was problematisch war oder sobald sie für irgendwas kritisiert werden.
Mega. Ich glaube, was auch manchmal dahinter steht, ist das Konzept der moralischen Erschöpfung. Es gibt da so einen Deutschlandfunk-Beitrag drüber, der war ganz interessant. Und zwar sagt das, wenn wir Dinge, die wir bisher ganz normal gemacht haben, plötzlich moralisch sehen, dann erschöpft einen das unglaublich. Also ist jetzt bei Corona zum Beispiel mega krass, dass man sich plötzlich moralisch darüber Gedanken macht, ob man sich die Hände wäscht oder Leute trifft.
Mhm.
Aber das ist auch so, wenn man zum Beispiel Rassismus oder Sexismus verlernt. Also wenn man sie selbstverständlich eine ausgrenzende Sprache verwendet hat und das dann plötzlich merkt und damit ist so viel Anstrengung auch verbunden, für die natürlich angenommen werden sollte, aber eben selbstfürsorglich, damit es auch klappt.
Das war auf jeden Fall jetzt ganz schön viel Information und Input und ein schönes Gespräch.
Hm.
Trotz, dass wir beide gerade in einer Stressphase stecken, eigentlich. Ja.
Vielleicht auch, weil wir uns am Anfang gegenseitig schon verziehen haben und vielleicht auch uns selbst, ich mir zumindest.
Ja. Und lass doch einfach das mit den Aufgaben weglassen heute.
Finde ich geil.
Normalerweise, falls vielleicht jemand zum ersten Mal reinhört, normalerweise besprechen wir immer am Anfang der Folge die Aufgaben, die wir uns in der Folge davor gegenseitig gegeben haben und geben uns am Ende der Folge neue Aufgaben. Aber ey, lass einfach das nächste Mal über die Aufgaben vom letzten Mal sprechen.
Heute umarmen wir uns in unserer eigenen Unvollkommenheit.
Yes, oh, schön gesagt, schön gesagt. Aber vielleicht zum Abschluss noch so ein paar konkrete Dinge an die Hand beziehungsweise in die Ohren unserer HörerInnen. Was sind so Sachen, die du tatsächlich machst, um dir selbst was Gutes zu tun? Was sind so Self-Care-Tipps von dir?
Also ich glaube, am Anfang steht immer die Selbstvalidierung, also so mit mir umzugehen, wie ich mit einer Freundin umgehen würde. Das heißt, mir selbst einfach sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Situation gerade nicht einfach für dich ist. Oder es tut mir leid, dass ich mich gerade traurig fühle. Oder es ist okay, dass du da bist, Traurigkeit oder so.
Mhm.
Und dann hängt es halt voll von der Situation ab. Aber was mir eigentlich immer, immer, immer hilft, ist, etwas mit meinem Körper zu machen. Und das kann von Yoga über eine Massage, die ich bekomme, reichen. Aber auch, ich mache ganz viel Sachen da mit den Händen. Also kochen, töpfern, basteln, Lyrikollagen ausschneiden. Und das funktioniert, wenn ich noch nicht jetzt komplett überarbeitet und komplett erschöpft bin. Und wenn ich komplett erschöpft bin, dann ist das Schönste, mir selbst mich so zu behandeln, als sei ich körperlich krank und mir einen Tag im Bett zu verordnen. Das ist mein Allheilmittel, wirklich, es hilft immer, aber ich mache das ganz selten. Also deshalb, ich sage das so und ich liebe das, aber ja, ich weiß, wie schwer es ist, das dann wirklich durchzusetzen.
Ja.
Und weinen.
Oh ja, oh ja.
Einfach mal tun. Also mir hilft dann sogar, ich stelle mir dann vor, ich werde gerade umarmt. Manchmal von mir selbst oder von mir, wenn ich so eine Omi bin und schon so altersweise und ich bin 80. Und dann komme ich so zurück und umarme mich in diesem Moment und sage, ach Kind, wenn du 80 bist, dann wirst du dich da gar nicht mehr dran erinnern, was du jetzt...
Oh Gott, das ist super sweet.
Ja.
Das finde ich voll schön.
Ja, das sind, glaube ich, so. Oh, und neu ist, das mache ich aber mit meinem Freund zusammen. Aber das ist schön, dass wir uns Wunschzettel schreiben. Und die kann man in 5 bis 10 Minuten maximal erledigen. Das ist so das Ding. Einfach so kleine Wünsche. Also er hat mir zum Beispiel letzte Woche die Haare geflochten. das ist voll, voll gut. Ich finde, Selfcare kann man auch gemeinsam machen.
Die schreibt ihr und die steckt ihr euch dann zu oder die habt ihr an einem Ort liegen, wo ihr beide Zugriff drauf habt.
Ja, so abends. Komm, wir schreiben den Wunschzettel.
Ja. Ja, und was du gerade gesagt hast, übrigens auch Selfcare kann man auch, ja, definitiv Selfcare und Community Care hängen ja auch total krass zusammen. Auch darüber schreibe ich in diesem Buch, was ihr, liebe HörerInnen, auch kaufen könnt.
Und soll.
Selbstfürsorge jetzt heißt es, eine feministische Perspektive. Ja, finde ich voll gut, diese Tage im Bett, was du gesagt hast, das müsste ich, das habe ich während des Studiums, war das auch so eine Taktik, die ich oft, oder so eine Sache, die ich oft gemacht habe. Mache ich viel zu selten, ist super hilfreich.
Ja.
Also wirklich so dieses, auch kein schlechtes Gewissen zu haben, 5 Folgen von irgendeiner Serie anzuschauen an einem Tag, an dem es besonders krass ist. Oder eine Tafel Schokolade zu snacken dazu oder so.
Ja.
Was mir auch total hilft, ist, habe ich auch schon gesagt, einfach Zeit alleine. Zeit ohne Input, also auch ohne Netflix und ohne Social Media. Einfach auch Zeit draußen zu verbringen, in der Natur, so gut es geht, in einem Park. Irgendwo, wo ich halt nicht von, keine Ahnung, ja, von zu viel Input, auch von zu vielen Stadtgeräuschen umgeben bin. raus aus der Situation hilft mir auch einfach immer total gut. Also wenn ich merke, boah, ich bin, keine Ahnung, mein Herz schlägt total schnell, ich fühle mich total überfordert, ich fühle mich gestresst, einfach nicht am Schreibtisch sitzen zu bleiben und irgendwas abarbeiten, obwohl ich schon merke, ich bin on the edge so, sondern einfach die Situation zu verlassen, irgendwie ein Glas Wasser zu trinken, kurz rauszugehen, mich zu bewegen in irgendeiner Form, ob jetzt spazieren oder tanzen oder was auch immer. Baden, tatsächlich. The classic. Aber Baden ist was, was ich auch erst so in den letzten Jahren wieder für mich entdeckt habe, auch weil ich lange Zeit gar keine Badewanne hatte. Und jetzt habe ich eine Badewanne in einem fensterlosen Bad und finde es total schön, dass das irgendwie so eine, das ist wie so eine Kapsel dann, in der ich drin bin, in der ich einfach nichts von außen mitkriege und in der ich einfach dann kurz mal 20 Minuten nur Wärme spüre. So. Und ja, das ist tatsächlich was, was mir sehr, sehr gut hilft, auch in Phasen, in denen es eigentlich schon zu spät ist, so in denen es mir eigentlich schon nicht mehr so gut geht. Hilft mir tatsächlich baden, wie das Klischee es will.
Gibt's ja auch nicht, also manchmal nicht ohne Grund.
Stimmt.
Ich weiß, was ich richtig schön finde. Alle Sachen sind Lockdown-kompatibel.
Stimmt, ja. Oh Gott, ist das so, weil das einfach so ist oder ist das so, weil wir uns so sehr an den Lockdown gewöhnt haben?
Ja, also beides, glaube ich. Aber wie du schon gesagt hast, dieses mit sich alleine sein und zurückziehen, das kenne ich halt auch. Und das geht super an Orten, an denen man nicht kaufen oder konsumieren oder anschauen muss. Museen sind ein Teil von Selfcare, die ich schon aufsuche normalerweise. Das fällt jetzt vielleicht weg. Aber sonst?
Musik natürlich noch, um das nicht unerwähnt zu lassen. Musik ist auch was mir unglaublich wichtig ist und was mir unglaublich hilft, auch je nach Situation oder überhaupt Kunst.
Mhm. Hast du dann so eine Playlist schon auf deinem Handy oder weißt du, was du brauchst in dem Moment?
Ich weiß, was ich brauche eigentlich. Also ich habe auch so diverse Playlists, je nachdem, womit ich das vielleicht auch kombiniere. Also ich habe so diverse Playlists zum Tanzen.
Mhm.
Aber einfach so Favorite-Musik anschmeißen hilft in den allermeisten Fällen ziemlich gut.
Vielleicht können wir abschließen, wenn dir einer einfällt, mit einem Selfcare-Song, den man sich jetzt nach dieser Folge mal anhören sollte.
Das komplette Album von Vagabond, das heißt, glaube ich, auch einfach nur Vagabond, von 2019.
Mhm.
Und das letzte Album von Kevin Morby, das heißt Sundowner.
Mir gefällt es richtig gut, dass du jetzt Alben sagst, weil die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und ein bisschen mehr Ruhe.
Ich kann mich nicht für einen Song entscheiden. Und das sind beides sehr, sehr, sehr grandiose Alben. Also große Empfehlung. Was für mich auch super, super wichtig ist und was ich nach wie vor übe und nach wie vor sehr doll üben muss, ist auch einfach so zu akzeptieren, was gerade ist.
Mhm.
Also, ne, angenommen, ich fühle mich jetzt irgendwie gestresst und überfordert und mies, dann halt nicht so krass in so einen Widerstand zu gehen und zu sagen, oh Mann, das ist aber jetzt kacke und das fühlt sich blöd an und ich will, dass es anders ist. So, weil davon wird es halt auch nicht besser.
Ja, so, voll.
Aber um irgendwie was ändern zu können oder um mich da so rauszumanövrieren, ist halt der erste super wichtige Schritt, das einfach so zu akzeptieren, wie es gerade ist. Okay, es ist gerade scheiße. Es fühlt sich gerade scheiße an. So fühlt sich das an. Was anderes ist da gerade nicht.
Ich finde das so wahr. Also ich habe das auch, bei mir ist es oft mit so einem Ungerechtigkeitsempfinden verbunden, dass ich denke, Mann, das habe ich jetzt nicht verdient, dass ich mich schlecht fühle. Und ja. Da muss ich mich immer so ermahnen und mir nochmal bewusst machen, dass es egal ist, ob das gerecht ist oder nicht, wie ich mich gerade fühle, sondern dass ich fühle mich einfach so, Punkt.
Ja.
Und darauf muss ich reagieren, egal woher es kommt und ob ich das jetzt okay finde oder nicht.
Aber eigentlich finde ich das auch schon voll schön, dass du so dir selbst dann sagst, oh Mann, das, eigentlich hast du das halt trotzdem nicht verdient, dass du dich schlecht fühlst. Eigentlich finde ich das voll schön.
Stimmt, ja.
Kann man mitarbeiten, kann man irgendwie verknüpfen und gut mitarbeiten, glaube ich.
Ja.
Boah, und dann natürlich Number One, das ist, glaube ich, so, ja, was, worauf ich immer wieder zurückkomme oder wo ich einfach super dankbar bin, dass ich das so als Tool habe, schreiben. Einfach darüber schreiben. Also nicht im Sinne von ein bei mir zumindest nicht im Sinne von ein schönes Gedicht darüber schreiben oder im Sinne von jetzt mit der kreativen Arbeit anfangen, sondern einfach es handschriftlich rauszukotzen, basically.
Ja.
einfach darüber zu schreiben, was gerade los ist und was gerade stresst und was gerade nervt.
Kenne ich. Ich schreibe dann auch manchmal so dreimal hintereinander den gleichen Satz, nur anders formuliert.
Ja, ich schreibe auch manchmal dreimal hintereinander den gleichen Satz. Genau gleich formuliert.
Ja, kenne ich.
Ja.
Was so, also für mich eine ähnliche Sache wie das Niederschreiben ist das einer Freundin schreiben. Und ich habe zum Beispiel mit einer guten Freundin die Abmachung, dass wir uns ungefiltert schreiben, wenn es uns gerade nicht gut geht. Und das hilft mir total. Also wirklich dieses, ich muss jetzt noch nicht alles durchreflektiert haben, bevor ich das einer anderen Person mitteile, sondern ich darf auch einfach ratlos sein. Und vielleicht weiß die andere Person ja weiter.
Hä, und ja, selbst wenn sie auch nicht weiter weiß oder wenn du eben die Person bist, an die sich gewandt wird, finde ich es auch total wichtig, dass es super oft auch erstmal gar nicht darum geht, dass man jetzt gemeinsam eine Lösung findet, sondern einfach das mitzuteilen und das irgendwie rauszulassen.
Mhm. Ja, voll.
Das habe ich auch zuletzt, als ich mich einfach wirklich krass überfordert gefühlt habe, habe ich das einer Freundin geschrieben und ich habe mir danach dann unseren Chat nochmal angeschaut. Ich wollte in dem Moment auch nicht telefonieren, so, ich war auch so halb am Heulen. Ja. Also, boah, nee, ich kann jetzt nicht darüber sprechen, aber es hilft gerade, das einfach zu schreiben und einfach das zu teilen mit einer anderen Person. Und die muss auch gar nicht irgendwie sagen, ah, okay, dann mach doch jetzt mal XY, sondern die muss einfach irgendwie das nur, einfach nur sagen, ja, man, I see you, I feel you.
Oder ein GIF schicken von zwei Äffchen, die sich umarmen.
Ja, genau, genau. Das kann auch schon einfach sehr, sehr hilfreich sein. Okay, nächste Folge sprechen wir endlich wieder über Arbeit. Über feministisches Arbeiten, beziehungsweise, ja, wir sprechen darüber, ob das überhaupt möglich ist im Kapitalismus. Und Sprachnachrichtengästin zu diesem Thema ist Suki.
Yes.
Voll schön. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Mit mehr Energie und Power.
Ja, aber auch nur Pressure.
Das stimmt.
Okay, Tabea, mach's gut. Bis bald.
Du auch. Ciao.
Ciao.